Ja, seit knapp einem Jahr beschäftigt uns unser Gemeindemotto "Ich glaube", was hier vorne als Banner nachhängt. Wie ist dein Jahr gewesen seit dem letzten Sommer? Vielleicht ist das der letzte lange Urlaub, der so das einschneidende Erlebnis war, nachdem dann das Gemeindejahr gestartet ist. Wie war dein Jahr? Was waren alles für Ereignisse? Wie würdest du so deine Jahreskurve zeichnen? Begann das mit im September mit einem Hoch oder an einer niedrigen Position? Ist es bergauf gegangen? Ist es bergab gegangen? Gab es zwischendrin Durchhänger im November oder zu Weihnachten oder zum Jahresanfang? Ging es dann wieder steil bergauf? Und vielleicht kannst du es sogar benennen. Was sind denn so einzelne Elemente gewesen, wo du gemerkt hast, boah, ab dem Moment ging es bergauf? Oder das war vielleicht ein Moment, wo ich gemerkt habe, da habe ich einen Knick bekommen, da ging es bergab. Vielleicht kannst du dich auch erinnern an Punkte, die du gelernt hast im letzten Jahr. Punkte, wo du einfach merkst, ich glaube, da hat Gott in mein Leben reingesprochen. Vielleicht hast du Erfahrungen gemacht, Erlebnisse gehabt, die dich beschäftigt haben, über den Tag hinaus, die du vielleicht nach 3, 4 Wochen wieder in den Kopf bekommen hast oder die dir gar nicht aus dem Kopf rausgegangen sind. Heute am letzten Sonntag in unserem Gemeindejahr ist so ein kleiner Moment, um innezuhalten. Und ihr werdet Gelegenheit haben, einfach die Dinge, die euch beschäftigt haben, für euch selbst festzuhalten. Denn ich finde es hilfreich, wenn das, was dich geprägt hat, was dich beschäftigt hat, wenn du das nicht einfach so weiter plätschern lässt, sondern dass man sich Sachen festhält. Mir ist es so, ich schreibe ab und zu mal Tagebuch, einfach um Momente, die mich geprägt haben, Dinge, die mir wichtig geworden sind, die ich nicht vergessen will, um sie einfach festzuhalten. Und dann ist es so, dass ich ab und zu meiner Frau noch Anteil gebe. Gerade vorletzte Woche bin ich unterwegs gewesen für 2, 3 stille Tage. Und dort habe ich einige Sachen aufgeschrieben und dann hinterher die mit meiner Frau geteilt, einfach damit sie ein bisschen weiß, was ist denn das, was mich beschäftigt hat? Was ist denn das, was ich gelernt habe? Ein Jahr lang, ich glaube, was ist hängen geblieben? Ganz bewusst haben wir die Gottesdienstreihe im Jahr der Reformation eingeführt. 2017, 500 Jahre Reformation. Und ich glaube, sollte so ein Gottesdienstthema sein, was Grundlagen legt, was sich ganz viel damit beschäftigt hat, an was glauben wir, wie glauben wir, was fließt aus dem Glauben heraus, was sind die nächsten Schritte. Und das, was dich im letzten Jahr geprägt hat, was du vielleicht gelernt hast, du hast gleich die Gelegenheit, einfach dir selber ein paar Notizen zu machen. Wir haben so kleine Karten vorbereitet, wo du was aufschreiben kannst. Vorderseite das Jahresmotto und auf der Rückseite so ein kleines Kästchen. Das habe ich mit Gott gelernt, von Gott gelernt, mit ihm gelernt. Das was habe ich erlebt, das habe ich erfahren. Vielen Dank, Heidi, die dir jetzt gleich durch die Reihen gibt. Vielleicht sagst du, ich schreibe das für mich auf und ich schreibe es nochmal auf. Du kannst auch gerne mir geben, uns geben, einfach so als Feedback, damit wir merken, hey, was ist denn hängen geblieben? Was sind denn Sachen, die du gelernt hast, die dich beschäftigen nach der Reihe? Was ist denn, was bleibt denn stehen? Wo bist du im Sinne von "ich glaube" weitergekommen? Ist dein Glaube stärker geworden? Hast du den Eindruck, dass dein Glaube schwächer geworden ist? Ist deine Beziehung zu Gott näher geworden? Ist sie intensiver geworden? Hast du den Eindruck, dir zerrinnen Sachen durch den Fingern? Einfach so, ich stelle einfach so ein paar Fragen, wo man vielleicht anknüpfen kann beim Aufschreiben. Ihr werdet dann zwischendurch immer noch Gelegenheiten haben, ein paar Sachen aufzuschreiben. Wir haben nachher noch ein paar Bilder, wo man das Jahr, das Gemeindejahr Revue passieren lassen kann. Und vielleicht fallen dir auch dadurch wieder Sachen ein, die in der Zeit gewesen sind. Aber ich möchte jetzt ziemlich bald Boogie nach vorne, jetzt ziemlich bald, blöde Ansage. Ich möchte Boogie nach vorne bitten. Er will uns noch in eine Sache mit hineinnehmen, die uns letztes Jahr beschäftigt hat im September, unser Nachbarschaftsfest, und die jetzt dieses Jahr im September wieder stattfindet. Wir haben gemerkt, das ist etwas ganz Zentrales im Gemeindejahr. Und wir haben auch daraus was gewonnen.
Ja, du hast es vorhin angesagt, wir haben zwei neue Gemeindeaufnahmen, die im letzten Jahr zum Nachbarschaftsfest das erste Mal hier in der Gemeinde waren. Und zwar sind das Alex Hels und seine Familie, Oliver Rätsch, seine Mutter. Die sind das erste Mal durch das Nachbarschaftsfest in die Gemeinde gekommen, haben Rooted gemacht, haben Rooted 2 gemacht, haben sich taufen lassen, möchten jetzt Gemeindemitglied werden und so weiter. Und ich glaube, das ist nur ein Vorgeschmack von dessen, was Gott noch vorhat hier in Berlin mit uns als Gemeinde und was er einfach, was er uns verspricht und uns segnen möchte. Und ich glaube, es sind dieses Jahr nicht nur 2, die kommen könnten, sondern noch viel, viele mehr. Denn wir machen es jetzt nicht das erste Mal wie im letzten Jahr, sondern wir können auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Und in diesem Jahr ist das erste Mal, dass wir mit der Formsschule zusammen kooperieren, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Das ist auch eine riesen Gebetserhörung, dass wir gebetet haben dafür, dass wir mit denen was mehr zusammen machen können und dass wir ja wirklich nachbarschaftlich und freundschaftlich zusammenarbeiten. Das machen wir jetzt das erste Mal in diesem Jahr mit dem Nachbarschaftsfest. Wir erwarten also mindestens 100 Leute mehr als im letzten Jahr. Das heißt auch eine höhere Rücklaufquote und noch mehr Taufen und so weiter. Also wir werden sehen. Ihr könnt dafür beten und sehr gespannt sein. Das heißt, dass ihr nicht nur dafür beten könnt, sondern auch aktiv werden. So wie Martin Luther gesagt hat, ora et labora, also nicht nur beten, sondern auch Labora, arbeiten, Hand anlegen, was tun. Ja, haben wir in diesem Jahr das mittelalterliche Nachbarschaftsfest ganz im Stil von Martin Luther. Wir werden das Ganze auch ein bisschen nach dem Stil schmücken. Trotzdem werden wir Action haben und es wird auch Hüpfburgen bei Martin Luther geben und es wird Eisenbahnen bei Martin Luther geben, wo man mitfahren kann. Gab es die damals schon? Wann wurde die? Gab es noch nicht. Egal. Aber es macht Spaß. Hauptsache, wir haben Beziehungen, wir lernen Nachbarn kennen und wir haben eine schöne Gemeinschaft. Es ist an einem Freitag, anders als im letzten Jahr. Und das bedeutet, dass manche sich vielleicht dafür Urlaub nehmen können, dürfen, sollten, wie auch immer, dass der Tag wirklich ein guter Erfolg wird. Was gebraucht wird, ist, dass wir Leute brauchen, Helfer brauchen, die mit aufbauen, die mit abbauen und die während der Zeit des Nachbarschaftsfests bereit sind, mitzuhelfen und mitzuarbeiten. Ganz besonders mitarbeiten meine ich auch nicht einfach als Konsumer hierher zu kommen, sondern als Gastgeber hierher zu kommen. Und da wünsche ich mir, wer praktisch mithelfen kann, wer zum Beispiel am Grill stehen kann oder mit aufbauen oder dekorieren kann, mich anzusprechen. Aber es geht auch einfach darum, sich selber als Gastgeber zu fühlen, die Menschen zu sehen, die Menschen wahrzunehmen, zu beten, aufmerksam zu sein und jeden wahrzunehmen, der hier ist. Und vielleicht möchte Gott jeden Einzelnen einen von uns besonders nutzen, damit neue Beziehungen entstehen und auch diesen Tag und diese 3 Stunden mit besonderer Aufmerksamkeit, besonderem Gebet zu begleiten während der Zeit. Das ist mein Wunsch, das ist meine Einladung für den Tag. Und wenn ihr vorher schon wisst, dass ihr mitarbeiten wollt und wie ihr mitarbeiten wollt, zum Beispiel auch an der Druckerpresse oder und so weiter, dann kommt gerne auf mich zu. Wir wollen echt das gut vorbereiten. Wir wollen eine schöne Zeit haben, die nicht stressig ist, sondern wo wir alle sagen, wir gehen alle hinterher beschenkt raus.
Vielen Dank, Bugi. Du hast das Ding in der Hand und das ist super, das ist dort gut aufgehoben. Und ich fand das richtig genial letztes Jahr, wie viele Leute mitgearbeitet haben, an wie vielen Stellen sich Leute eingebracht haben und gesagt haben, hey, ich möchte das Ding mitgestalten. Und hinterher können wir echt sagen, durch das Fest sind wir ganz stark neu in unserem Kiez hier, um mal dieses kleine Karree zu nennen, angekommen und wahrgenommen worden. Und wir beten schon lange dafür und viele beten dafür, dass es uns gelingt, mit den Schülern, mit den Eltern, mit den Lehrern, die zu Hunderten jeden Tag hier nebenan in der Schule sind, dass wir dort in Kontakt kommen, dass sich dort mehr Berührungspunkte ergeben. Und dieses Jahr endlich ist es soweit und ich freue mich, dass die Zusammenarbeit läuft, dass Monika dort als Lehrerin in der Schule tätig sein kann und dann gemeinsam mit unseren Kids, mit den Jungs und mit den Mädels ein Musical vorbereitet, was dann aufgeführt wird, ein Kurzmusical. Und ich bin echt gespannt, was sich dadurch ergibt, was sich da an Gesprächen ergibt, was da an Bekanntschaften entstehen kann. Und ich freue mich darauf, dass Gott richtig was tun wird. Ich finde es bezeichnend, wie viele Leute hier in unserer Gemeinde aktiv sind. Ich weiß nicht, wenn ihr zum Parkplatz reinfahrt, hier vorne Richtung Parkplatz, was ihr als erstes wahrnehmt. Was seht ihr als erstes? Ihr seht so ein paar Löcher, klar, die sind immer da. Ihr seht Müll, der immer da ist. Aber wenn Leute in unserer Gemeinde nicht aktiv wären, würde da noch viel mehr rumliegen. Da würden die Löcher noch tiefer sein. Im Mai haben wir erst da vorne diesen Graben richtig schön eingeebnet. Der Regen hat sein Übriges getan, aber stellt euch mal vor, wir hätten das nicht gemacht bei dieser Regenmenge in diesem Jahr. Es gibt Leute, die setzen sich dafür ein, dass die Außenanlagen super aussehen, dass das Gras gemäht ist, dass die Blumen schön aussehen, dass das Unkraut gezupft wird. Das sind so die ersten Eindrücke, die man sieht. Das Welcome-Team hier vorne, die jeden Sonntag vorne direkt am Eingang stehen, Leute freundlich begrüßen, bis hin zum Kaffee, der als nächstes kommt, wenn man reinkommt. Also ich gehe so virtuell durch, wenn man hier ankommt. Und ich freue mich über die Beiträge. Ich freue mich einfach über den ganz starken Einsatz, der da kommt. Bis hin dann zu den Minis, die drüben sind, nebenan sind, den Mädels, die Jungs, die Junior-Musketiere, die gerade draußen sind, bis hin zum Gottesdienst-Team, das hier vieles vorbereitet, vieles programmiert, vieles an Videos erstellt, das Media-Team. Und genauso die Gebetsleute, die hinter der Gemeinde stehen, die sagen, wir treffen uns jeden Mittwoch, die Gebetsanliegen weitergeben, dieses 24-Stunden-Gebet anschieben und sagen, hey, wir wollen, dass gebetet wird. Und ich finde, der Einsatz, der ist richtig viel wert. Wir sehen dadurch richtig viel. Heute am Sonntag ist relativ leer, das ist die Urlaubszeit, aber ansonsten ist in diesem Jahr richtig viel entstanden. Wir sind richtig mit richtig vielen Leuten in Kontakt gekommen. Route ist mehrmals gelaufen, Route 2 ist gelaufen und die Einsätze in Route 2, ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen in den letzten Wochen, die Surf-Einsätze, die waren richtig gut, wo Leuten ganz praktisch geholfen werden konnte. Und genauso die Routed und Life Group Leiter, die sich dafür investiert haben, dass andere Leute mit Gott in Kontakt kommen, dass ihr geistliches Leben vorwärts kommt. Das ist eine richtig gute Sache gewesen. Also, wenn ich auf das Jahr zurückblicke, bin ich sehr dankbar und freue mich über das, was entstanden ist. Jetzt ist ja so, dass das die letzte Predigt in diesem Gemeindejahr ist. Und dann steht immer so die Frage, ja, was ist denn das, was unbedingt noch gesagt werden müsste? Es ist genug gesagt worden in dem Jahr. Heißt nicht, dass jetzt Schluss ist. Ihr werdet gleich noch ein paar Infos sehen, ein paar Rückblickbilder sehen. Und anschließend kommen wir noch auf die letzten Verse des Kolosserbriefes. Denn bei Paulus war es so ähnlich. Er hat einen Brief geschrieben, er hat sozusagen ein Werk geschaffen. Und jetzt war so seine Frage, was kommt denn als letztes? Was muss denn jetzt in ein paar Sätzen noch auf den Punkt gebracht werden, damit das, was jetzt vorher schon gelaufen ist an Kommunikation, nochmal so richtig festgezurrt wird? Aber jetzt, bevor das kommt, gibt es nochmal die Gelegenheit, einfach zurückzublicken, dankbar zu sein auf das, was im letzten Jahr entstanden ist. Und vielleicht bekommt ihr ja für eure Kärtchen noch ein paar Impulse, was ihr aufschreibt, wo ihr sagt, hey, das war auch in diesem Jahr gewesen. Schreib es einfach nieder, halt es fest für dich. Und wenn du möchtest, kannst du es auch gerne abgeben, hinten bei der Technik, bei Heidi, einfach liegen lassen und sagen, hey, das wollte ich gern mit dir teilen oder mit euch teilen. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr antwortet und wenn ihr einfach ein paar Eindrücke schreibt.
Warum machst du dir einen Kopf? Wovor hast du Schiss? Was gibt's da zu grübeln? Was hast du gegen dich? Ich versteh dich nicht. Immer siehst du schwarz und bremst dich damit aus. Nichts ist gut genug, du haust dich selber raus. Wann hörst du damit auf? Unbegreiflich, komm, ich zeig's dir. Ich lass Konfetti für dich regnen, ich schütt dich damit zu, ruf deinen Namen aus deinen Boxen. Der beste Mensch bist du, ich roll den roten Teppich aus, durch die Stadt bis vor dein Haus. Du bist das Ding für mich und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Hör auf dich zu wehren, das macht doch keinen Sinn. Du hast da noch Konfetti in der Falte auf der Stirn. Warum willst du nicht kapieren? Komm mal raus aus deiner Deckung, ich seh schon, wie es blitzt. Lass es mich kurz sehen, hab fast vergessen, wie das ist. Du mit Lächeln im Gesicht. Wie ich dich seh, ist für dich unbegreiflich. Komm, ich zeig's dir. Ich lass Konfetti für dich regnen, ich schütt dich damit zu. aus allen Boxen. Der beste Mensch bist du, ich roll den roten Teppich aus. Durch die Stadt bis vor dein Haus. Und bist das Ding für mich. Und die Chöre singen für dich. 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 Und die Chöre singen für dich.
An wie viel konntest du dich erinnern vom letzten Jahr? War es viel? War es wenig? Als ich die Sachen zusammengestellt habe, die Bilder zusammengestellt habe und sie rausgesucht habe, habe ich gemerkt, ich kenne viele Leute, die auf den Bildern sind, noch gar nicht. Gerade bei MOPS, bei dem Abschluss, MOPS heißt übrigens Mothers of Preschoolers, das heißt Mütter von Vorschuleltern, die sich hier regelmäßig treffen. Und zur Abschlussfeier sind wir auch mit eingeladen worden. Und für mich selber war es eine interessante Erfahrung. Nämlich, ich komme hierher, wo ich quasi hier schon lebe, wohne oder wie auch immer. Und merke dann plötzlich, dass die Mütter, die haben hier das Zepter in der Hand. Und die sagen dann, okay, mach doch mal das, mach doch mal das. Ich komme und denke, okay, ist ja interessant. Und da merke ich einfach, wie eng sie sich oder wie sehr sie sich mit ihrer Arbeit identifizieren, mit dem Bereich identifizieren. Und es waren nicht Marit oder Stefanie, die hier die Arbeit leiten, sondern es sind die Mütter gewesen, von denen ich noch nicht mal den Namen kann, die seit einem Dreivierteljahr hier zusammenkommen und sich treffen und jetzt mit ihren Männern die Abschlussfeier hier erlebt haben. Und ich staune einfach nur, wie viele Kontakte innerhalb von einem Jahr entstanden sind. Und mein Gebet ist, dass aus leidenschaftlichen, ganz normalen Menschen leidenschaftliche Nachfolger von Jesus werden. Deshalb das Sommerfest, deshalb Mobs und furchtlos die Welt verändern. Deshalb der Surf-Einsatz, den ihr gerade gesehen habt von Route 2, wo man auf den Geschmack kommt, rauszugehen und so kleine, in Anführungsstrichen, Rosinenbömmchen zu verteilen, an Obdachlose so ein Care-Paket zu verteilen, wo man ihnen etwas zukommen lässt und sagt, hey, wir sehen dich. Sich Zeit nimmt, mit ihnen zu reden, nicht einfach was fallen lässt, sondern die Würde wiederherstellt. Wie geht das? Was kann man da am Ende des Gemeindejahres dazu sagen? Ein, was habe ich schon gesagt, und zwar ist es ein ganz großes Dankeschön. Ein ganz großes Dankeschön an euch, die ihr euch einsetzt, die ihr das mittragt und die ihr sagt, hey, wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen und wir wollen, dass Menschen wiederum dann ausgesandt werden, dass sie nicht nur Jesus kennenlernen, sondern selber zu Jüngern werden, die wieder andere Leute zu Jesus führen. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank für alle Energie, die ihr reingesteckt habt, ob emotional, ob Beziehungsenergie, was auch immer. Für die Finanzen, die ihr reingesteckt habt, wo ihr sagt, wir unterstützen das Ganze. Und für die ganze praktische Arbeit, die gelaufen ist. Ob draußen, ob drinnen, ob in der Vorbereitung zu Hause, wo auch immer. Vielen Dank dafür. Für das gerade, was man nicht so sieht. Was irgendwo hinter verschlossenen Türen abläuft. Herzlichen Dank dafür. Wie kann das gebündelt werden? Wie kann das auf den Punkt gebracht werden? Paulus macht das im Kolosserbrief richtig gut, finde ich. Er hat so als letztes eine Botschaft, mit der er den Brief abschließt, wo er den Kolosser nochmal in wenigen Versen das Wichtigste auf den Punkt bringt. Die will ich lesen, will kurz darauf eingehen, beziehungsweise nur auf wenige Verse davon, weil vieles uns nicht so sehr berührt. Und deshalb lese ich aus Kolosser 4, ab Vers 2. Dort heißt es, betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet. Bittet Gott, uns eine Tür für seine Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. Betet, dass ich meinen Auftrag erfüllen kann und dieses Geheimnis klar und verständlich verkünden kann. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. In den weiteren Versen ab Vers 7 sind dann viele Grußworte und noch einige Anweisungen von Paulus an seine Mitarbeiter vor Ort. Die überspringe ich jetzt mal. Mir geht es um diese Verse von Vers 2 bis zum Vers 6. Diese fünf Verse. Was sagt Paulus zum Ende des Briefes? Er hätte alles Mögliche sagen können. Er hätte nochmal in Erinnerung rufen können, was ihm wichtig war. Aber er stellt den Fokus an einer Stelle nochmal ganz besonders scharf und sagt dort im Vers 2 am Anfang, betet. Das ist eine einfache Botschaft. Betet. Am Anfang des Briefes, des Kolosserbriefes, da haben wir uns damit beschäftigt, dass Paulus für die Gemeinde betet, für die Kolosser betet, für die Leute, die dort in der Stadt wohnen. Und er gesagt hat, denn ihr sollt den Herrn mit eurem Leben ehren. Das war sein Gebetsanliegen. Und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Euer Leben wird dann als Frucht aller Art von guten Werken hervorbringen. Und ihr werdet Gott immer besser verstehen. Und jetzt mit diesen Versen, wo er selbst die Gemeinde aufruft zu beten, schließt sich der Kreis, da wird der Brief rund. Anfangs hat er Leute aufgerufen, hat er selber gesagt, ich bete für euch. Und jetzt am Ende lädt er sie ein, Leute, kommt, jetzt betet mit, seid mit dabei. Und er will, dass Menschen einfach mit hineinkommen in seine Arbeit, mit hineinkommen in den Dienst, mit hineinkommen in den Bau des Reiches Gottes. Und er macht zwei Hinweise dazu, beten. Das eine ist mit aller Ausdauer. Und das ist etwas, was wirklich betont werden muss, weil es uns selber immer wieder schwerfällt, nämlich langanhaltend zu beten und auch dann noch weiter zu beten, wenn wir merken, oh, ich komme hier irgendwie nicht vorwärts. Und deshalb fordert Paulus auf, mit aller Ausdauer zu beten. Und das zweite ist voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Mit Ausdauer und mit Dankbarkeit, diese beiden Pole. Mit Dankbarkeit beschreibt die Sprache des Gebetes. Nämlich Dankbarkeit ist, auf das zu sehen, was ich von Gott schon empfangen habe. Und nicht nur auf das zu sehen, was alles noch aussteht. Denn der Blick auf das, was Gott schon getan hat, schärft meinen Blick dafür, für das, was Gott tun möchte. Es schärft meine Worte im Gebet, es schärft meine Bitten. Wenn ich das sehe, was Gott schon getan hat, bekomme ich einen Geschmack, wie Gott handelt. Nicht umsonst heißt es am Anfang von dem Kurzfilm Count Your Blessings. Zähle deine Segnungen, zähle ganz bewusst das, was Gott dir schon geschenkt hat. Denn dann wirst du den Blick bekommen, wie Gott handelt, wie er Gebete erhört. Und dann schärft sich dein Blick, das auch wahrzunehmen. Das ist das Erste, was Paulus, wozu er auffordert. Betet. Das ist auch nochmal zusammengefasst auf einer Folie. Betet. Wach im Gebet sein. Das ist die erste Herausforderung, die Paulus hier am Ende dieses Briefes stellt. Das Zweite, die nächsten Verse 3 und 4, da wird er etwas konkreter, tretet auch für uns ein und er fordert die Kolosser auf, für ihn zu beten. Und wir bekommen als Nebenbemerkung gesagt, dass er im Gefängnis sitzt. Und es fällt kein Wort darüber, betet, damit ich frei komme, betet um Bewahrung im Gefängnis, betet dafür, dass ich genug zu essen habe im Gefängnis. Das ist sehr überraschend. Das wäre was, was ich wahrscheinlich geschrieben hätte. Wenn ich irgendwo ins Gefängnis kommen würde, würde ich sagen, hey Leute, helft mir raus, es sei denn, ich sitze gerechtfertigt. Aber Paulus saß ja eben nicht berechtigt im Gefängnis. Er schreibt kein Wort, hey Leute, ich bin hier, es ist eine Schande, dass ich im Gefängnis bin, es ist ein Skandal, ich sollte eigentlich nicht hier sein. Kein Wort davon. Und das ist echt bemerkenswert. Er sagte, tretet ein für mich, betet mit, dass ich meinen Auftrag hier ausführe. Das, wozu ich da bin, dass ich das ausführe. Also selbst in der Situation, wo er absolut herausgefordert, wo er psychisch und physisch herausgefordert und vielleicht sogar überfordert ist, behält er diesen wachen Blick und behält seine Berufung weiter im Blick. Verliert nicht aus den Augen das, wozu Gott ihn berufen hat. Und das ist schon richtig bemerkenswert. Davon können wir richtig viel lernen. In den Situationen, wo wir unter Druck geraten, unter Stress geraten. Dass wir dann nicht unsere Berufung mit unter Stress setzen, unter Druck setzen, sondern dass wir sie behalten, dass wir ihr treu bleiben. Dass wir nicht sofort auf unsere Emotionen reagieren in ungesundem Maße, sondern trotzdem noch das, wozu wir da sind, im Blick behalten. Dann, wenn Krankheit in unser Leben kommt, dann, wenn Nöte in unser Leben kommen, wenn wir Probleme haben in Beziehungen, in Familie, wo auch immer, dass wir dann nicht sofort das alles unser Leben beherrscht, sondern dass wir dem treu bleiben, wozu wir herausgefordert werden von Gott. Wozu wir da sind, für andere Menschen da zu sein, sein Leben zu leben, die Berufung, die Gott dir vielleicht ganz persönlich gegeben hat, die dann in dem Moment nicht an Nagel zu hängen, zu hinterfragen oder sie beiseite zu schieben, so nach dem Motto, jetzt muss ich erstmal das alles machen hier, sondern dem treu bleiben, so wie Paulus das gewesen ist. Wach im Gebet sein. Die nächste Herausforderung, die Paulus uns mitgibt, ist der 5. Vers. Klug im Zeugnis sein. Verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, macht davon Gebrauch. Paulus geht einfach davon aus, dass sich Gelegenheiten ergeben, wo ich von meinem Glauben etwas erzählen kann. Aufgepasst, er spricht nicht davon, dann segnet Menschen, betet im Stillen für sie, lasst sie gehen, sagt ihnen etwas Nettes, tut ihnen etwas Gutes, macht ihnen eine Freude. Sondern er sagt einfach, wenn euch Gelegenheit zum Zeugnis bietet, dann sagt etwas. Gebt etwas preis von eurem Glauben. An anderer Stelle sagt er, der Glaube, der entsteht nur durch Verkündigung. Das heißt, keiner kommt zum Glauben, ohne dass jemand anders den Mund aufmacht. Wenn du willst, dass dein Glaube Früchte trägt, dass er sich multipliziert im Leben von anderen, dann musst du den Mund aufmachen. Dann musst du die Gelegenheiten, die sich dir bieten, nutzen. Wie das aussieht, das kann ganz vielfältig sein. Aber vom Schweigen kommt niemand zum Glauben. Manchmal denken wir, der Königsweg des Christseins ist, dass ich so meinen Glauben lebe, dass ich gefragt werde. Ja, natürlich, das ist richtig. Aber es geht auch darum, offensiv zu sein, den Mund aufzumachen. Und dann, wenn sich im Gespräch die Gelegenheit bietet, kurz einzuhaken, nachzufragen, wenn du mit deinen Nachbarn im Gespräch bist, wenn sie eine Nebenbemerkung machen über Gott und die Welt. Und wenn du einfach fragst, wie meinst du das jetzt? Das ist schon eine Nebenbemerkung, wo du einen Schritt weiterkommen kannst im Gespräch. Und vielleicht gibt es dadurch wieder Anknüpfungspunkte in einem weiteren Gespräch. Paulus fragt und bittet uns darum, weise zu sein. Vielleicht hast du schon Situationen erlebt, wo jemand einfach nur plump über den Glauben gesprochen hat. Und du denkst dir dann so, ach du meine Nase, das kann man doch so nicht machen. Das geht ja überhaupt nicht. Die Theologie ist schräg. Die Art und Weise, wie du vom Glauben sprichst, das geht überhaupt nicht. Vielleicht hast du es erlebt und hat dich einfach peinlich berührt, wie jemand von seinem und vielleicht auch von deinem Glauben gesprochen hat. Und du hast den Eindruck gehabt, das wirft jetzt ein schlechtes Licht auf Gott und im Endeffekt dann auch auf dich selber, weil du ja auch irgendwie zu Gott gehörst. Interessanterweise sagt Paulus einerseits, weise zu sein. Also wenn du den Glauben weitergibst, dann lerne aus solchen Situationen, wie du deinen Glauben am besten weitergeben kannst. Was bedeutet es dir? Was bedeutet dir dein Glaube? Hilfreich ist es, wenn du dir selber zurechtlegst oder wenn du im Hinterkopf hast, was ist denn vorher und nachher? Manche sagen ja, bei mir gibt es kein Vorher, ich war schon immer Christ. Okay, kann ich jetzt nichts dagegen sagen. Aber was ist denn vorher und nachher? Was macht denn dein Leben mit Gott aus im Vergleich zu einem Leben, wenn du ohne Gott sein würdest? Was bedeutet dir Jesus? Ist er Sicherheit in deinem Leben, ist er Stabilität in deinem Leben? Offenbart er die Dinge über dich selber, die dir kein anderer sagen würde? Wirst du reifer durch deine Beziehung zu Jesus? Das sind Dinge, die du Leuten sagen kannst. Manche sind schon Jahrzehnte mit Jesus unterwegs. Ich merke das besonders in meiner Live-Group, der Senioren-Live-Group. Und manchmal würde ich es am liebsten so zusammenfassen. Sie können gar nicht anders, als an Jesus zu glauben und an Gott festzuhalten, weil sie schon so viel mit ihm erlebt haben. Und es geht mir immer wieder so, dass ich bereichert bin und merke, ihr habt so viel mit Jesus erlebt. Und manchmal denke ich, hey, das muss raus, das müssen andere hören. Dass jemand mit 70, 80 Jahren sagt, ich kann mir ein Leben ohne Gott nicht vorstellen, weil er mein ganzes Leben lang treu zu mir gestanden hat. Ich war in Not, ich habe gebetet, Gott hat erhört, Gott hat Krisen gelöst, er hat Krankheiten abgewendet, er hat geheilt, er hat mich gerettet aus Situationen heraus. Ich kann es mir eigentlich gar nicht anders vorstellen. Und das muss für meine Begriffe unters Volk gebracht werden, die Botschaft. Wenn ein 20-Jähriger das sagt und sagt, hey, ich bin begeistert von Jesus, das ganze Leben lang war ich mir treu, dann sagt man, gut, ist ja in Ordnung. Wenn das jemand sagt, der 70 oder 80 ist, hat das ein ganz anderes Gewicht. Das heißt, selbst wenn du schon pensioniert bist, gilt dieses Zeugnis sein, klug im Zeugnis sein, genauso dir noch. Und das ist so der zweite Punkt, den Paulus hier mitgibt. Klug zu sein in den Gelegenheiten, die sich dir bieten, vom Glauben weiterzusagen. Und was Paulus betont, ist, die Gelegenheiten zu nutzen. Dieses peinlich berührt sein, wenn jemand das auf eine schräge Weise macht, kann nämlich dazu führen, dass du nie was sagst. Weil du sagst, naja, ich weiß nicht, wie man das am besten macht. Ich weiß nicht, wie ich gut von meinem Glauben so erzähle, dass jemand das verstehen kann. Das mag sein. Aber ich finde, dass es besser ist, wenn du das, was dich bewegt, erzählst, als wenn du einfach schweigst, weil du dir nicht so ganz sicher bist, was du sagen sollst, wie du das eloquent formulieren könntest und wie du jemanden überzeugen könntest. Manchmal sind die einfachen Zeugnisse, Gott hat mein Gebet erhört, die aussagekräftigsten, viel aussagekräftiger als eine lange Diskussion über den Anfang der Welt und das Ende der Welt. Und Paulus sagt sogar noch im letzten Teil, wie das am besten gehen kann und gibt uns da interessante Ratschläge dabei. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Wenn es um Glauben geht, dann geht es nicht um Rechthaberei. So nach dem Motto, ich habe Recht, mein Glaube Recht und das erkläre ich dir jetzt mal, warum ich Recht habe und du Unrecht hast. Das Erste, was Paulus sagt, ist, es geht um Freundlichkeit. Und Rechthaberei ist alles andere als freundlich. Rechthaberei ist sehr häufig einfach nur respektlos. Aber Paulus lädt ein zur Freundlichkeit. Denn Freundlichkeit, die lässt Herzen schmelzen. Wenn mir jemand freundlich mit mir redet, dann höre ich schon aufgrund der Freundlichkeit zu, weil ich höflich bin. Wenn jemand mich bekehren möchte, dann wird es schwierig. Dann mache ich innerlich dicht. Und so wird es auch eurem Gegenüber geben. Und gleichzeitig betont Paulus dieses Salz der Weisheit. Er hätte ja irgendetwas nehmen können, aber der benutzt als Beispiel oder als Veranschaulichung hier Salz. Und mit Salz, Gewürz, bedeutet alles andere als fade. Das heißt, deine Worte, die brauchen nicht langweilig, die brauchen nicht trocken, nicht fade zu sein, sondern einfach geschmackvoll. Das ist das, was bei Salz häufig rauskommt. Es holt den Geschmack hervor. Und gleichzeitig hat es aber auch so eine reinigende Funktion. Und manchmal scheuen wir uns davor, im Sinne einer missverstandenen Toleranz Klarstellung zu beziehen. Ich glaube an Gott. Ich glaube, dass Gott die Welt gemacht hat. Und ich glaube, dass die Welt irgendwann ein Ende hat. Und ich glaube, dass Jesus der Weg zu Gott ist. Das sind so vier einfache Statements, die uns manchmal schwer über die Lippen kommen, weil wir das Gefühl haben, dass wir damit anecken könnten. Und weil man bei jedem einzelnen Statement einhaken kann und sagen kann, das kann man aber nicht so stehen lassen. Richtig. Aber es ist dein Glaube. Das kannst du so kommunizieren, das kannst du so sagen. Ich glaube daran. In dem Moment sagst du ja niemand anderes, du musst das genauso machen, sondern du gibst erstmal von deinem Glauben Zeugnis und sagst, was dir wichtig ist. Und vielleicht will Paulus auch darauf hinaus, dass unsere Worte einfach sein sollen, nicht kompliziert, keine großartigen Vorträge, wenn ich im Gespräch bin mit jemandem über den Glauben, sondern einfach, locker, dass sie klar rüberkommen. Und vielleicht sogar, dass sie Sünde bei mir selber und bei anderen beim Namen nennen. Nicht indem ich den anderen verurteile, sondern dass ich einfach sage, wo ich den Eindruck habe, das ist falsch, das ist nicht in Ordnung. Und dass so eine gewinnende Freundlichkeit rauskommt. Gerhard Mayer, der württembergische Theologe, er hat es mal zusammengefasst. Und ich habe mir den Satz aufgeschrieben. Unser Zeugnis ist nicht öde und langweilig, fade und ungenießbar, sondern es darf im guten Sinne interessant, aufrüttelnd und aktuell sein. Unser Zeugnis ist nicht öde und langweilig, fade und ungenießbar, sondern es darf im guten Sinne interessant, aufrüttelnd und aktuell sein. Würzig in Worten oder wie auch immer man das sagen möchte. Das ist so der letzte Punkt, zu dem Paulus hier auffordert. Und das ist auch der Text, mit dem ich euch so in die Sommerpause schicken möchte. Vielleicht lest ihr ihn nochmal durch. Vielleicht lasst ihr es euch auf der Zunge zu gehen. Mein Gebet ist, dass eine Sommerpause keine Pause von Gott ist, sondern dass eine Pause mit Gott ist. Mach keinen Urlaub, wenn du deinen Urlaub noch vor dir hast. Mach keinen Urlaub vom Gebet oder von Gott, sondern mit Gott. Bau dir ganz bewusst Zeiten ein, wo du Gott begegnen kannst, wo er dir neue Sachen aufs Herz legen kannst. Nutze die vielleicht dazugewonnene freie Zeit, docke bei Gott neu an. Vielleicht bewunderst du die Schöpfung. Vielleicht hast du Zeiten, einfach zu relaxen, dich zurückzulehnen und dir ihn neu groß werden zu lassen. Bring ihn durch Gebet in dein Leben und bring ihn durch Gebet in das Leben von anderen. Also, wach im Gebet, klug im Zeugnis und würzig in Worten. Das sind die letzten Aussagen, die Paulus hier im Kolosserbrief macht und die genauso uns gelten.